DL Teilhabeforum, das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Schön, dass ihr heute den Weg zu uns gefunden habt in unser letztes Teilhabeforum für dieses Jahr. Das Jahr ist ja auch schon bald zu Ende. Und besonders freut mich, dass wir auch einen Referenten wieder gewinnen konnten, nämlich Michael Wahl. Michael ist der Leiter der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationssystemen und erzählt uns heute mal was über die Neuerung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Wer weiß, was uns das vielleicht auch für Freiheiten gibt und wem wir da mal auf die Finger hauen dürfen und können. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir.
Oder vielleicht ganz kurz vorher noch, Rena, zusätzlich, dass der Michael sich vorstellt.
Ja, also ich danke, dass wir heute uns treffen. Finde ich cool. Thema ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ein Verbrauchergesetz ist. Soll ich bei der Bundeszentrale anfangen oder einfach was vorweg?
Dass du hier mal so kurz abreißen.
Dass du dich kurz vorstellst, wo du überall warst. Und dann später beim Ministerium in Mainz. Und
okay. Also, dann fangen wir bei der Bundeszentrale an. Da war ich eigentlich im Computerspielbereich unterwegs. Das kann man sich denken, was macht die Bundeszentrale mit Computerspielen? Was soll jemand, der blind ist, da, weil ich selbst auch blind bin? Aber es ging darum, politikferne Zielgruppen so ein bisschen an Demokratiebildung heranzuführen. Und dieser Bereich, ich sage das deswegen, wurde dann irgendwie so umgebaut, weil dann hat man irgendwie gemerkt, so politikferne Zielgruppen, da hat man auch, also damals gab es noch keine leichte Sprache, beziehungsweise den Begriff nicht, und das gab auch noch nicht so im Fokus. Also es war die Zeit, da tropfte gerade die UN-BRK so nach Deutschland rein. Und dann war ich halt da Volontär und dann haben wir uns eben auf einmal um ganz viele Menschen mit Behinderung gekümmert. Und das war ganz spannend in der politischen Bildung in Bonn. Dann ging es aus verschiedenen Gründen nach Mainz. Da habe ich dann im Ministerium das Inklusionsreferat, sage ich mal, oder das Teilhabereferat der Landesregierung im Sozialministerium geleitet. Habe das ein paar Jahre gemacht, Aktionspläne geschrieben und war auch viel in Werkstätten unterwegs. In Rheinland-Pfalz gab es, ich denke mal, die gibt es auch immer eine ganz gute Struktur von Teilhabe. Also sind ja auch im Teilhabeforum hier, deswegen passt das. Also gab es ganz früh schon Werkstatträte und auch Frauenbeauftragte. Und die haben sich in Rheinland-Pfalz auch immer getroffen, 3, 4, 5 Mal im Jahr. Und also da kam man gut mit den Leuten in Kontakt. Und dann war das Leben wieder anders. Und auf einmal war ich 2019 in Berlin. Und da war ich nicht einfach so, sondern weil wie eben die Überwachungsstelle, sage ich es mal kurz, oder Monitoringstelle hieß sie damals noch, aufgebaut haben. Oder also als ich da angefangen habe im September 25 hat die halt aufgemacht und wir haben die aber relativ schnell BFIT Bund genannt oder BFIT, also Barrierefreiheit IT. Und das ist so unser Job. Also wir kümmern uns zwar nicht um Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in erster Linie, aber natürlich ist das ist das Nachbargebiet und wir machen das irgendwie auch so, aber zentral überwachen wir erstmal die Bundesebene der öffentlich-rechtlichen Stellen. Also alle Ministerien, alle Bundesbehörden gehören auch Museen dazu, Krankenkassen und so weiter und so fort, Rentenversicherung und so weiter. Und in den Ländern gibt es auch 16 Landesüberwachungsstellen und mit denen zusammen tauschen wir uns sehr nah aus, haben einen Ausschuss, der relativ viele gute Dinge so publiziert. Die sind auch alle von der Bundesregierung abgenommen. Also die haben so einen relativ hohes Qualitätsstandard und haben auch relativ viel waren die im Review. Und in dem Ausschuss ist auch sind Hochschulen dabei, Selbstvertretungsverbände, also die ganzen Bundesverbände für Blinde, Gehörlose, Lebenshilfe, leichte Sprache, Netzwerk und so weiter. Auch und Vertreter aus der Wirtschaft und Verwaltungsleute. Und das klappt erstaunlich gut, dass man dann mit denen zusammen diskutiert und auch sich so überlegt. Also wir gehören ja in die BITV, in die Barrierefreiheitstechnikverordnung des Bundes. Und da gibt es eben ganz viele Rechtsbegriffe und Auslegungssachen und genau darum kümmern wir uns drum. Also wie kann man eigentlich Barrierefreiheit auslegen, digitale, und wie kann man sie besser machen und wie funktioniert das bei Apps und bei Software kommt jetzt auch ein Bereich hinzu. Wenn der BEG-Entwurf durchgeht, dann dürfen wir uns auch etwas mehr um Software kümmern, was uns auch freut. Genau. Und BFSG ist erstmal ein Gesetz, kommen wir gleich zu, im Verbraucherschutz ist. Also da geht's, man sagt schon immer ja B2C, ne? Also wie muss der Händler oder der Einführer oder der Hersteller sich verhalten, wenn der Kunde sagt, da ist was nicht barrierefrei. Das gibt's Was gibt es da für Sanktionsmöglichkeiten? Da sind wir eben schon mit dran, weil die Grundlage, also was ist eigentlich Barrierefreiheit im Sinne dieses Gesetzes, ist die gleiche wie bei uns. Das ist diese Norm, die man vielleicht kennt, die europäische Norm EN301549. Und über die, also die, mit der gehen wir halt jeden Tag um. Und deswegen ist das auch, sind wir schon immer wieder da in der Beratungspraxis mit dabei. Ja, vielleicht erstmal so viel und dann warte ich auf eure Fragen und hoffe, ich kann sie auch beantworten.
Also das heißt, habe ich das nicht verstanden, du bist eher so nicht so IT-technisch, sondern eher so rechtsgebietstechnisch da involviert in dieser Überwachungsstelle? Oder guckst du dir auch tatsächlich so Auftritte an von Behörden oder Ministerien, also diese Webauftritte und schaust, ob die...
Ja. Doch, wir prüfen die alle. Also das mache jetzt nicht ich. Ich habe 3 Leute, die das machen bei uns und wir haben auch noch externe Vergaben, also große Firmen, die uns unterstützen, weil wir eine relativ große Stichprobe prüfen müssen.
Ja.
Aber also unsere Aufgabe ist in erster Linie, ich habe jetzt eher die Beratung in den Vordergrund gestellt, unsere erste Aufgabe ist prüfen und auch berichten. Also wir schreiben ja dem Bericht an die EU-Kommission, der alle 3 Jahre rauskommt, also 24 oder 25 war der letzte, der von 21 bis 24 war der Überwachungszeitraum. Und das ist unser Butterbrotgeschäft, ne? Prüfen und da auch gleich immer beraten. Also wir haben relativ früh damit, oder eigentlich von der ersten Sekunde eigentlich damit angefangen, nicht nur einen Bericht zu schreiben, die sind zum Teil halt 120 Seiten lang. Und da sind auch Erklärungen drin, wie die Leute es besser machen können, sondern auch gesagt, wir erklären euch das auch, wenn ihr wollt. Und das erfreut sich ganz guter Beliebtheit. Also wir haben viel mit Ministerien zu tun, auf Bundesebene. Und eben auch mit der Wirtschaft dann und eben auch mit Leuten. Also es ist halt so, dass die Wirtschaft auf uns auch zukommt und sagt, erklärt uns mal das BFSG technisch, weil es noch nicht so viele Stellen gibt, die das bisher in dieser technischen Tiefe können. Ne? Und juristisch sind wir jetzt nicht so unterwegs. Also ich selbst, die Leute denken immer, ich bin Jurist, das bin ich aber nicht.
Du bist Germanist, gell?
Ich bin Germanist und Gesundheitsökonom, ja. Und Jura habe ich auch mal probiert, aber nach 200 Semestern hatte ich das Grundstudium fertig und dann hatte ich keine Lust mehr. Genau.
Ich hatte auch diesen Gesetzesentwurf gelesen oder versucht zu lesen. Und da dachte ich, also ich habe dann irgendwann einfach, weil du hattest mir ja so eine bestimmte Stelle genannt, ich habe irgendwann schlichtweg aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass es extrem viel Detailwissen braucht, um das zu verstehen. Ne? Also gut, das ist jetzt ein Entwurf, da sind die ganzen Änderungen drin. Aber ich kann gut verstehen, dass sich bei euch halt Firmen melden und sagen, könnt ihr uns bitte das BFSG erklären.
Ja gut, in dem Fall hattest du jetzt natürlich nicht den Klartext. Also du hast dann nachher als Bürger oder Unternehmen schon den Luxus, dass du nicht mehr die Änderungen, also das ist natürlich Juristenkauderwelsch, ne? Da steht dann in Zeile 8 wird der Absatz unter Absatz ja. B mit dem Wort und ergänzt, wo du denkst, ja, und.
Genau.
So, aber so arbeiten die halt. Das ist die sind Rechtssätze, das läuft so. Aber das BEG wird am Ende schon noch geglättet. Also du kriegst dann schon noch, ja. Und das BFSG ist auch im Klartext, aber es ist halt total schwierig, weil das große Anhänger hat, weil das aus dem European Accessibility Act kommt, also eine europäische Verordnung ist oder ein europäisches, ja, eine Richtlinie. Und die Richtlinien haben so an sich, dass die nicht direkt gelten. Also wenn man auf europäischer Ebene immer Verordnung hört, deswegen Datenschutzgrundverordnung, ne, die gelten immer recht direkt. Und bei Richtlinien hat der Staat immer noch Umsetzungsmöglichkeit. Und das hat er auch genutzt hier in Deutschland. Also er hat sie relativ 1:1 abgeschrieben, aber ist an ein, zwei Stellen, glaube ich, also ist noch über das EU-Recht hinausgegangen, weil also der deutsche Staat oder von mir aus der französische muss dann immer mindestens das umsetzen, was die EU aufschreibt. Aber es gibt immer so Kann-Vorschriften, wo man sagen kann, okay, da gehen wir drüber hinaus oder da machen wir die Frist noch ein bisschen länger oder kürzer oder was auch immer, ne? Und deswegen ist das Ding so komplex und hat Rechtsverordnungen an sich und Anhänge und ja.
Die Kann-Vorschrift muss man aber schon, also ich kann jetzt nicht sagen, okay, das ist eine Kann-Vorschrift, die beachte ich dann einfach ein bisschen stiefmütterlich. Also ich muss sie schon in der Mindestanforderung, wie sie vorgegeben wurde, dann aber auch beachten. Also ich kann nicht drunter quasi. Könnte nur noch alles.
Ja, du hast einen Mindeststandard, also du hast quasi einen Aufzug, der muss mindestens in den 5. Stock fahren. Du kannst aber sagen, ich fahre auch bis in den 7.
Aber du kannst nicht sagen. Aber ich will nicht sagen, ich fahre nur in den 3. und dann könnt ihr mich alle mal gerne.
Nee. Dann gibt's.
Okay, das ist ja schon mal.
Dann gibt es Verfahren, das hat das BMAS, also zu Recht auch gar nicht gern. Da gibt es Vertragsverletzungsverfahren und das kostet, würde Deutschland sehr viel Geld kosten und sehr blamieren und das,
Und die Strafe würde dann an die EU gehen. Also die
Strafe, die Kommission würde dann von Deutschland Geld bekommen.
Ja.
Ich glaube sogar, das sind schon hohe Summen. Also ich weiß nicht, fünfstelliger Betrag pro Tag, glaube ich, kann das sein. Das macht schon, würde jetzt der Finanzminister nicht so gerne sehen, aber die Deutschen sind sehr gut im Rechtssetzen. Also die sind immer sehr früh. Die machen immer alles sehr, sehr korrekt und früh. Also
da muss ich schon fragen, wenn ich das jetzt auch alles höre, was bedeutet für mich bzw. für dich fünften Stock und siebte und ideale siebter Stock für diese Folge? Also ne, wie würdest du das jetzt?
Ja, du hast ja im Gesetz verschiedene Dimensionen. Also um es einfach zu machen, es gibt so zwei Dimensionen. Erstens, wer muss es umsetzen? Oder es gibt drei eigentlich. Bei Gesetzen gibt es immer drei. Also so meine, ich bin kein Jurist, aber das kann man so raus, wenn man Gesetzen zu tun hat, dann kriegt man da so ein Gefühl für. Die erste Frage ist immer, wer muss es eigentlich umsetzen? Das ist meistens ganz vorne im Gesetz. Also der sogenannte Geltungsbereich oder Wirkungsbereich. Also in dem Fall sind das halt Unternehmen, die tätig sind in bestimmten Geschäftsfeldern. Also es gibt Produkte und Dienstleistungen. Für die Digitalen sind die Dienstleistungen natürlich wichtiger, weil digitale Produkte gibt es so gesehen ja nicht, sondern es gibt dann, also es gibt schon digitale Produkte wie Handys und Smartphones, ne? Aber die sind ja dann mit Hardware-Ankopplung und für uns sind die auch nicht unwichtig natürlich, aber wichtiger ist halt die ganze Software und auch die ganzen Internet- und Kommunikations-IKT-Auftritte, das sind dann Dienstleistungen. Und dann ist es, also da kann man jetzt gleich noch in die Tiefe gehen und kann gucken, für wen gilt das und was gibt es für Ausnahmen und Übergangsregelungen und keine Ahnung. Ja. Aber grundsätzlich kann man mal merken, das verpflichtet schon so gut wie alle etwas größeren Unternehmen. Also ausgenommen sind die, die kleiner als 2 Millionen Umsatz haben und weniger als 10 Mitarbeiter. Also ich weiß gar nicht, ob Dräger und Lina zum Beispiel, ich kenne den Umsatz nicht, aber Mitarbeitern könnte es schon sein, dass ihr sogar darunter fallt. Müssen wir mal überlegen. Und dann ist das die zweite Dimension immer, für wen gilt es, dann was musst du machen? Ja, und dann heißt es, also das Ding ist ja Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich meine, gut, das ist ein Titel, kann man jetzt überstreiten, ob man die Barrierefreiheit herstellen muss oder ob man sie schon stärken kann, aber also es geht darum, Barrierefreiheit umzusetzen. Dann ist natürlich immer die Frage, definiere Barrierefreiheit. Ne? Was heißt das jetzt im Kontext? Und da gibt es dann Rechtsverordnung zum Paragraph 3, wo man nachher auch will ausführen. Ne? Und da kommt dann auch die Frage, wie viel darf es denn sein? Also dritter Stock, fünfter Stock, siebter Stock. In dem Fall ist die Rechtsverordnung ein bisschen schwierig, weil sie an manchen Stellen ein bisschen schwammig ist. Ich gebe mal ein Beispiel, was glaube ich ganz gut, da muss man das auch kein Informatikerin oder Informatiker für sein. Da steht drin, dass Webauftritte und Inhalte im Webauftritten und in Apps und so weiter verständlich formuliert sein sollen. Das ist die Frage, was ist denn verständlich? Ja. Und darüber müssen sich dann wahrscheinlich jetzt ganz viele Juristen und Gerichte und Leute, die das umsetzen, in Gedanken machen. Das machen sich die Rechtssetzer natürlich. Also was hätten die? Die hätten natürlich auch hinschreiben können, verständlich heißt Sprachniveau A2 oder B2, aber das haben sie nicht definiert. Macht der Gesetzgeber meistens nicht so gern, weil dann gibt es immer Probleme. Und die dritte Dimension, jetzt hatten wir ja, für wen gilt es und was? Und die dritte ist immer so, ab wann? Und da gibt es dann, also das, deswegen ist das jetzt so heiß gewesen, das Thema, weil das halt zum Juni letzten Jahres in Kraft getreten ist. Das sind so EU, also es war der 28. Juni. Kann man sich auch denken, warum so ein krummes Datum? Das liegt an so EU-Fristen. Also die haben immer 27 Monate, nachdem der Rechtsakt irgendwo im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht worden ist, tritt das Ding dann in Kraft. Deswegen sind das so krumme Daten. Ne? Und seitdem ist das halt gültig. Mit einigen Ausnahmen, also gerade für so Bankautomaten zum Beispiel, Bedienungsterminals, also Dinge, die etwas technisch, also du wechselst ja auch nicht alle 3 Jahre einen Bankautomat, auch nicht alle 5 Jahre, sondern eher alle 20, glaube ich. Gut, kann man jetzt auch sagen, die haben es ja vorher schon gewusst, also wer die Frist, also ist auch die Kritik, dass die Fristen da zu lange sind, aber anyway, also es gibt eben die dritte Dimension Zeit und da muss man sagen, Dienstleistungen sind alle schon scharf gestellt, also die müssen barrierefrei sein und für manche Automaten dauert es halt noch ein bisschen. Ich glaube, 10 Jahre, 15 Jahre, genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das kann man alles in Paragraph 2 vom BFSG nachlesen, in epischer Breite. Wann welches Produkt wie zu welcher Zeit barrierefrei sein muss.
Ich glaube, was neu ist, dass der Geltungsbereich halt so private Anbieter, also Firmen, stärker anbezieht. Ist das richtig?
Überhaupt. Mhm. Genau. Das ist ja der Clou. Also es ist ein Verbraucherschutz. Ne? Das heißt, vorher hattest du immer die öffentliche Hand, die barrierefrei sein muss, digital. Schon eigentlich, wenn man es auf Bundesebene nimmt, eigentlich sogar schon seit 2002. Das wird immer so gern unterschlagen, aber es ist schon ganz schön lange.
Ja.
Und jetzt hast du halt die Unternehmen, also die Verbraucher mit drin. Ne? Und das ist dann, also wenn man sich so umguckt, sind das natürlich nicht nur die Amazons, die fallen einem zuerst ein, es sind aber auch zum Beispiel die ganzen Hotelanbieter. Also wenn du eigentlich ein kleines, feines Hotel irgendwo hast und da bietest du ja immer digitale Dienstleistungen an. Also du buchst das Hotel oder du, buchst da irgendwie eine Familienfeier oder irgendwas. Also dieser Buchungsweg ist schon, zumindest deuten das so ein paar Juristen an, also sobald du Termine schon vereinbarst durchs Netz, dann kommen auch so Sachen wie Dr. Lipp zum Beispiel rein, die leider gar nicht barrierefrei sind, die geben sich zwar Mühe, aber sie kriegen es nicht so ganz hin, bist du schon in der digitalen Dienstleistung. Also das ist schon massiv viel, was das Gesetz so fordert. Ne?
Also es gibt, sagen wir mal, diesen Bereich, also bauliche Barrierefreiheit, ja, schlage ich vor, dass wir das ausschließen, weil wir hier ja mehr über Barrierefreiheit von IT sprechen. Das ist ja unser Bereich im Teilhabeforum und auch von unserer Firma. Wir könnten, also du hast jetzt kurz geschrieben, Automaten, Apps und so weiter, das ist alles sehr interessant, dass das kommt. Ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich so auf unseren Bereich fokussieren, weil es geht ja bei uns im Teilhabeforum auch immer um die Frage, nicht nur, dass wir gut informiert sind, sondern auch, was können wir konkret machen? Also sowohl als Firma, aber auch Anwenderinnen und Anwender, das ist halt so der Punkt. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns darauf fokussieren. Was meinst du, Michael? Wäre das was?
Ja, klar. Also ich meine, der Bau ist aus dem EAAE rausgeflogen. Das hat natürlich sehr viele Menschen frustriert. Ne? Aber da gibt es immer dieses eine Bild, dass man sagt, ja, der Bankautomat ist dann wunderbar barrierefrei und bedienbar, aber er kann am Gebäude mit Stufen hängen. Das heißt, alles, was rollt, hat halt ein Problem.
Ja.
Ist eine blöde Situation, ist aber jetzt so im BFSG. Also deswegen passt das auch zum Gesetzesrahmen, ja.
Ja, aber ich muss sagen, dass ich grundsätzlich, also wenn ich so, ich sag jetzt mal irgendwie so ein, wie so ein ankonditioniertes Meckern höre, das ärgert mich immer, weil wir sind nun mal auf dem Weg, Dinge besser zu machen. Und auf diesem Weg wird natürlich auch vieles Blödsinn, wird viel Blödsinn gemacht. Und es dauert auch einfach. Also das ist schon klar. Dann ist ein Automat eventuell nicht erreichbar. Aber immerhin, wenn er schon mal spricht, ist ein Schritt nach vorne. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, Fortschritte, die man macht, auch zu benennen. Und dann hat man auch eine bessere Ausgangsposition, um über Dinge zu sprechen, die halt noch fehlen. Ne?
Absolut. Und es ist ja so, dass Barrierefreiheit sowohl im öffentlich-rechtlichen Sektor wie auch im BFSG, also im Privatrecht, also bei den Unternehmen, einfach noch ziemlich schlecht ist. Das ist ja nicht so. Gesetz ist ja das eine, aber du musst sie ja auch erstmal umsetzen und durchsetzen. Ne? Und dafür, ich meine, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, gibt es ja auch Sanktionsmöglichkeiten. Das ist halt das, was das BFSG mehr kann als also unsere BTV. Ne? Unsere BTV ist ja unser Job, wir wenden die an, wir sagen, hier, mach deine Webseite barrierefrei, aber wenn sich das Amt jetzt nicht rührt, haben wir keine Sanktionsmöglichkeiten als Überwachungs- oder Monitoringstelle. Ja. Haben wir einfach nicht. Wir können die nerven oder wir können, man kann sich da jetzt hinstellen und sagen, naja, dann muss man halt ganz viel Feedback geben und einen Feedback-Mechanismus da irgendwie bedienen, aber den Unternehmen drohen dann schon, wenn sie so gar nicht reagieren, also Produktrückrufe, Geldstrafen, Einfuhrabwicklung. Also das ist schon, das dauert zwar alles lange, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass da einer eine Barriere meldet und sagt, hier bei Hotel XY funktioniert die Buchung nicht und jetzt bitte mal die Webseite abschalten. Also so funktioniert das nicht. Ja. Ne? Die haben schon Zeit, aber das steht am Horizont und das ist schon ein ganz schöner Push für die ganze digitale Barrierefreiheit. Also bei allem, was man noch besser machen kann, gebe ich dir recht, das ist schon ein Pfund, ja.
Ich greife mal das Stichwort Hotel auf. Und zwar, wir haben eine potenzielle Kundin, die arbeitet in einem kleinen Hotel und hat sich gemeldet. Und jetzt geht es ja um die Anwendung innen, weil du hast ja vorhin gesprochen um Buchung. Ja. Das ist ja die Darstellung nach außen. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend und wichtig, dass das alles gefixt wird. Aber wir kümmern uns um Arbeitsplätze. Und da ist jetzt ihre Position. Also die arbeitet im Hotel als Blinde. Das finde ich schon mal richtig Also ich finde es schon mal richtig gut. Jetzt hat sie sich gemeldet, weil die Branchensoftware, die dort im Einsatz ist, die ist halt nicht komplett barrierefrei und die soll angepasst werden. Und ich schildere das jetzt einfach aus unserer Position und das ist wirklich ein Standardfall, den wir ganz, ganz oft haben. Wir können halt jetzt hingehen und können und werden diese Anwendung skripten, also ein Skript machen und dann ist die auch bedienbar, die Software. Das kostet dann Geld, auch das Integrationsamt kostet das Geld und das funktioniert dann auch. Also wir sind dann im Grunde genommen auch happy, also die Frau kann dann arbeiten, aber wenn die Software sich ändert, brechen die Skripts wieder weg. Und jetzt haben wir die Möglichkeit halt zu sagen, wir versuchen mit dem Hersteller Verbindung aufzunehmen. Das können wir in manchen Fällen tun, ist aber schwierig, weil das kostet uns viel Zeit und wird eigentlich nicht bezahlt. Also was bezahlt wird, das ist das Scripting. Das heißt, es gibt hier in unserer Branche einfach schlichtweg einen Fehlanreiz. Es gibt einen finanziellen Anreiz, Provisorien zu implementieren und sie aufrechtzuerhalten, die aber im Endeffekt sich von der Wirkung gegen die Barriere, also gegen das richtet, was wir eigentlich haben wollen. Könntest du mir jetzt sagen, gibt dieses Gesetz irgendetwas her, was die Kundin oder wir nutzen könnten, um in so einem Fall etwas besser agieren zu können?
Also an rechtlichen Hebel leider nein.
Okay.
Also das ist genau das Problem, ne? Weil du, ich mache jetzt mal ein Beispiel vielleicht und noch eine Geschichte von einem Freund von mir, dem geht es ganz ähnlich. Nehmen wir mal die dann doch halbwegs bekannte Software Outlook oder Microsoft Edge, ja, also diese ganze Microsoft Suite oder mittlerweile kaufst du ja 365 Sachen. Klammer auf, ich habe keinen Vertrag mit Microsoft, aber diese Software ist halt nicht so schlecht aus Barrierefreiheitsgründen. Wird der Gesetzgeber jetzt sagen, sobald du diese Software dazu, also sobald die im Netz steht, das tut sie ja, du kannst ja auch Word online umtippen, ne? Oder was wir gerade machen, Teams hier. Bestes Beispiel, ist eigentlich jetzt eine Online-Anwendung.
So, Bei mir nicht. Ich hab's als Anwendung laufen.
Genau, aber du kannst sie ja auch online anwenden. Du kannst ja im Browser reingehen.
Ja.
So. Und dann würde ich jetzt sagen, oh, liebes Microsoft, das musst du barrierefrei machen. Oder auch Betriebssysteme musst du ja barrierefrei machen. Ne? Also die sind ja auch eingeschlossen. So. Also Microsoft wird's oder andere von mir aus, was weiß ich, Linux oder sonst wer, muss eigentlich seine Betriebssysteme barrierefrei machen. Das steht auch drin im BFSG. Aber das nur, wenn es an Privatkunden geht, das ist genau das Problem. Also sobald du das verkaufst an Privatkunden, muss es barrierefrei sein. Verkaufst du es aber, und jetzt sind wir ja bei der Hotelsoftware, das ist ja das Blöde, ne, weil die wirst du ja nicht privat verkaufen. Also
Business.
Richtig, und das ist raus. Das ist halt nicht drin. Was natürlich für große Unternehmen nicht so wichtig ist, weil die werden keine zwei verschiedenen Software also Microsoft wird nicht zwei Editions irgendwie rausbringen. Aber der Hotelsoftware haben wir natürlich schon, der sagt, na gut, das gilt nicht für mich. Es gibt nicht genug blinde Menschen, die das irgendwie anfordern. Das ist für mich eine zusätzliche Hürde, also muss ich auf die Wirtschaftlichkeit gucken. Ne? Und das ist genau das Problem, dass man dann, und dann kommt das, also da fehlt uns der Hebel im Gesetz, um auf deine Frage zu antworten.
Ja, aber Michael, das ist doch für uns der Knackpunkt schlechthin, weil ob wir jetzt von, na gut, E-Akte ist öffentlicher Bereich, aber wenn wir jetzt...
Es gibt ein bisschen Hoffnung, ja.
Ja, also es gibt ja riesengroße Firmen, die Fachanwendungen haben und die Fachanwendungen kaufen sie irgendwo. Das heißt, der Hersteller, also Business, verkauft an das andere Business, deswegen Business to Business. Und das heißt, es gibt keine rechtliche Handhabe, da irgendetwas...
Die gibt es als Also die gibt es schon, jetzt müssen wir wieder, ne? Jetzt merkt ihr, Juristen denken immer in so Schubladen. Jetzt geht die andere Schublade auf. Wir bleiben bei Business to Business, aber jetzt ist das zweite B, ist jetzt die öffentliche Hand. Ne? Also jetzt weg von Hotel. Ich glaube, der Bund vertreibt nicht so viele Hotels oder die Länder, aber gehen wir mal zu der E-Akte.
Ja.
Oder zu sowas wie Urlaubsbeantragungssoftware, ne? Zeiterfassungssysteme. Du musst deine Kantine managen, was weiß ich, Hochschulen sind ja öffentlich-rechtlich, ne? Auch da. Online-Lernsysteme, da ist es so, dass die Software schon auch seit 2016 barrierefrei sein muss. Nur das Problem ist, es beschwert sich keiner, beziehungsweise sind die Hebel noch zu klein. Also es gibt eine große, ich muss ja immer den Namen schützen, aber es gibt durchaus große deutsche Software schmieden, die dann großen deutschen Bundesbehörden sagen, ja, nett in eurer Vergabe, dass ihr Barrierefreiheit mit einfordert, aber wir wissen sowieso, wir sind der einzige Hersteller und wir machen das einfach nicht, Punkt. So, ne? Und das ist natürlich schlecht, weil du stehst dann als öffentliche Hand vor dem Problem, du musst eine Vergabe, es gibt ein Vergaberecht, da wird auch genau hingeguckt, dann geht es ja auch um ganz große Summen, da geht es um Rahmenverträge, mehrere Millionen. Und da musst du natürlich immer gucken, dass du irgendwann auch an jemanden vergibst. Und wenn du natürlich da jetzt alles reinschreibst, deswegen haben wir so bei uns einen Vergabebaustein gemacht, von unserem Ausschuss aus, empfehle ich jedem, der mal also reinzugucken. Und du schreibst da die Barrierefreiheit nicht richtig rein, dann wird sich auch nichts ändern. Also der Bund oder die öffentliche Hand muss den Markt ja sozusagen qua Marktgesetz zwingen, zu sagen, hey, guck mal, das wird immer mehr, unsere Barrierefreiheitsregeln werden immer mehr. Und es wäre schlau für dich als Software-Schmiede, sich darauf einzustellen. Das tun die Großen auch mittlerweile. Ne? Problem natürlich, kleine Hotelsoftware, oder es gibt ja die abgefahrensten Software, also für, was weiß ich, für Alarmsysteme oder für sonst wie, keine Ahnung, für Spezialsachen. Die sind natürlich so klein, die verkaufen die staatlich. Ne? Und die sind halt, also in dem Fall beim Hotel, bei der Software, ist es wirklich schwierig, da dran zu kommen für eure Kunden. Oder zum Beispiel, Geschichte von meinem Kumpel, also es gibt ja viele blinde Menschen, die durchaus dann auch mal eine eigene Physiotherapiepraxis haben, also sich irgendwann selbstständig machen, und der sagt halt auch, es gibt einen Betreiber, der rockt da alles, also der hat einfach so eine Art Oligopol, und wenn er den anschreibt, sagt er, ja, ist interessant, aber machen wir halt nicht. Ne?
Und das ist auch dann, meinst du Theorien?
Weiß ich nicht, die konkreten Daten kenne ich nicht, ich kenne nur seine Geschichte.
Okay.
Und er sagt halt auch, dann braucht er Skripte. Und jetzt sind wir bei deinem Punkt. Ne? Dann wird da eine Menge, dann muss er genau das machen. Geht zum IFD, dann gibt's da Gutachten, dann beschäftigst du den Staat. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Der Staat könnte sein Geld auch für andere Sachen ausgeben. Ne? Zum Beispiel für Förderung von barrierefreier Software zum Beispiel. Und da ist ein Riesen. Und was es auch für eine Zeit kostet, das ist das, was die meisten vergessen. Also du beantragst das, und das werden die Leute hier wahrscheinlich wissen, die hier zuhören, oder zum Teil zumindest. Dann dauert das, dann hast du vielleicht einen Sachbearbeiter da, der hat von seinem Chef gesagt, oh, wir sparen dieses Jahr mal ein bisschen, dann musst du einen Widerspruch schreiben, dann musst du vielleicht sogar klagen, so, und dann sind 1 bis 2 Jahre rum. Und das interessiert aber deine Kunden nicht, die wollen halt im Hotel bedient werden, oder du willst halt in deiner Behörde dann auch arbeiten, und dann sitzt du da mit 2 Jahren und einem riesen Rattenschwanz Beantragung.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Aber ich will doch gar nicht arbeiten.
dlinfo.de.
Ich greife mal kurz das Thema Physiotherapiepraxis. Also wir haben über die vielen Jahre oft die Software Theorg angepasst. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der absolute Marktführer ist, aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Firma. Wir haben Kontakt zu denen und die haben uns gesagt, dass sie interessiert sind, ihre Software barrierefrei zu machen. Jetzt ist der Rainer Brell vom BFW Würzburg involviert. Und hat mit denen Verbindung aufgenommen und sagt halt, dass ja, das System wird halt in Delphi programmiert, und da ist es angeblich, ich kenne mich da nicht so aus, ist es angeblich dann noch ein bisschen schwieriger mit der Barrierefreiheit, weil da irgendwie alte Komponenten verwendet werden. Aber jedenfalls grundsätzlich haben die uns signalisiert, dass sie bereit sind, da Dinge zu verbessern. Und ich weiß, dass der Rainer vom BFE, dass er mit denen in Verbindung ist, und wir auch, und wollen da was machen. Das ist jetzt nicht so gedacht, ja, das wird jetzt dann komplett barrierefrei gemacht. Also unser Ansatz wird dann eher in die Richtung gehen, wenn wir kleine Stücke verbessern können, dass man weniger skripten muss, dann wären wir halt schon glücklich.
Mhm. Ja, klar. Aber das sind genau die Dinge, die halt, also das ist gut, dass ihr dann so eine Avantgarde irgendwie seid, weil das ist halt so wichtig, ne? Weil du musst ja auch, also das weiß ja jeder, der eine Beeinträchtigung hat, man muss sowieso immer seinen Alltag irgendwie auf, also man muss ja immer gucken, dass man kompensiert, und dann sitzt du da mit der Software und kannst eigentlich gar nicht losarbeiten, weil sie halt einfach nicht für dich bearbeitbar ist oder handhabbar ist. Und dann fällst du in diese Lücke, ne? Weil du B2B bist und bist dann schon so, also das ist ja auch das Nächste, du bist so sehr mutig und gehst in die Selbstständigkeit und bist, keine Ahnung, wirklich ein guter Physiotherapeut, und dann scheitert es an so einem Kram. Und na gut, klar kannst du sagen, ja, dann macht die Buchung halt jemand anders, der vielleicht sieht, aber bezahlt den erstmal. Ne? Also das sind alles so Dinge, ja, da würde ich mir auch wünschen, dass das mal mehr auch gefördert wird einfach. Ne? Also wir geben so viel Förderung aus für oder so viel Geld versickert in diesen ganzen Verfahren, in verschiedenen Sozialämtern, Integrationsämtern, und die machen bestimmt auch alle eine gute Arbeit, würde ich gar nicht kritisieren, aber der Prozess ist halt irgendwie Mist. Also das müsste man eher sagen, man verschlankt diese Prozesse mal wirklich, aber auch wenn das die Bundesregierung gerade zumindest ja angehen will, also ich merke noch nicht, dass die Prozesse irgendwie schlanker werden, die werden eher noch schwieriger, und das
also bei den Kostenträgern, man kann natürlich sagen, ja, das dauert teilweise sehr lang. Es dauert tatsächlich manchmal sehr, sehr lange. Jetzt kann man auf die Büro, auf die Integrationsämter oder Arbeitsämter oder auf die DRV einprügeln. Bin ich nicht unbedingt ein großer Freund von, weil ich mitbekomme, dass das teilweise sehr schnell geht. Also teilweise arbeiten die sehr schnell. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben nach der Site City 25 hatten wir einen Tipp von einer technischen Beraterin bekommen, hier bei einer kleinen Stadt in Hessen. Da ging es um eine Dame, die ist sehbehindert und die hatte, es gab ja wohl Schwierigkeiten mit zwei marktüblichen Großschriftsystemen. Und dann hatte sie gehört, dass wir das System USA, Ultimate Screen Access aus Holland von der Firma Babbage, dass wir das vertreiben. Und wir hatten das ja auch bei der Site City vorgestellt, dass es in manchen Umgebungen einfach viel schneller und besser läuft als die Marktführer. Hatte dann den Kontakt hergestellt. Dann haben wir Verbindung aufgenommen mit der Dame. Und wir haben, also Alex, du warst involviert in dem Prozess. Wir haben Monate versucht, die ITler zu erreichen, um uns mal auf das System schalten zu können. Michael, es ist nicht gelungen. Wir haben dann irgendwann mit dem ITler telefoniert. Netter Typ, aber wie das so ist, die ITler komplett überlastet, die haben nie Zeit. Das heißt, wir haben als Firma da jetzt weiß nicht wie viel Geld gesteckt. Wir haben das Projekt geschlossen, weil irgendwann einfach keine Reaktion mehr. Und also das ist jetzt aber nicht Fehler des Kostenträgers, sondern das ist ursächlich, hängt es damit zusammen, dass die Software halt nicht barrierefrei ist, die dort im Einsatz ist, und wir müssen gucken, was da eventuell mit einer anderen Software gemacht werden kann.
Ja, das ist, also ich glaube, es hat auch keinen Sinn, da auf einzelnen Akteuren rumzuhacken. Das sollte man nicht tun. Ne? Das ist immer sehr einfach, aber es bringt auch nichts. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Prozesse halt so komplex ist. Du hast zu viele Beteiligte. Und das hast du in der IT ja ohnehin schon. Ja. Also du hast, also ich weiß nicht, also die Frage ist ja, wie kann man es besser machen? Also die Organisation, Unternehmen wären natürlich schon gut beraten, wenn sie schon mal für dieses ganze Thema Inklusion, Teilhabe, Digitales, von mir aus auch bauliche Barrierefreiheit, einfach jemanden hätten, der da grundsätzlich ein Ansprechpartner ist. Ob du den jetzt Inklusionsbeauftragten nennst oder Integrationschefin oder ist egal, ja. Aber dass du halt nicht der IT-Abteilung hinterher telefonieren musst, die davon gar nichts weiß und damit auch nichts anfangen kann. Ne? Und dass die in ihren Organisationen schon Routinen haben, wie sie damit umgehen. Und wenn du dann natürlich noch darauf kommst, dass die Industrie auch anspringt und sagt, okay, wir bauen jetzt unsere Software halt dann doch von Anfang an mal weitgehend barrierefrei, weil absolut ist natürlich schwierig, ne, bei so Riesentankern, aber die Frage ist ja auch, gehen bei ihrem Software-Design schon mal so weit, dass sie halt wirklich sagen, wir achten jetzt, also in dem Fall auf Screenreader-Tauglichkeit oder auf andere ergonomische Faktoren, wir gucken uns den WCAG mal an oder wir gucken uns den BT-Test mal an oder die ganzen Standards, weil das ist für Entwickler gar nicht so. Also sagt man immer, ich bin ja keiner, ich bin auch kein Informatiker, aber wenn man denen das erklärt, dann sagen die oft, ah ja, okay, damit kann ich was anfangen. Und wenn das dann schon mal möglich ist, bei einer Software, was weiß ich, die wesentlichen Daten, Masken einzutragen, zu speichern, Kontakte schnell zu finden. Ich meine, ihr entwickelt ja Software, ich brauche das nicht erzählen. Ja. Dann ist das schon viel wert. Ne? Dann ist vielleicht nicht die ganze Software barrierefrei, weil irgendwo hast du vielleicht noch irgendwelche, was weiß ich, Diagramme oder irgendwelche Schnittstellen nach irgendwo, aber die brauchst du vielleicht gar nicht.
Aber da will ich gerne einsteigen und den Alex kurz ausfragen. Und zwar, wir entwickeln ja Fachanwendungen. Die sind zu 100% barrierefrei. Ich werde dir auch Beispiele geben. Aber jetzt einfach mal zu der Frage, wie kompliziert ist das? Alex, wenn du jetzt als Entwickler gefragt wirst, du könntest ja auch barrierearm oder nicht barrierefrei entwickeln. Machst du aber nicht.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich schon mal des Öfteren gefragt wurde von Firmen, okay, was müssten wir machen, um bestimmte Anwendungen barrierefreier zu gestalten. Wenn wir von klassischen Eingabefeldern oder Störelementen reden, sind die Schritte dafür mit dem Tools, die man heutzutage benutzen würde. Also ich rede jetzt nicht von einem Delphi-Software, die wieder ein Toolset, was vor zig Jahren gemacht wurde, aber das, was man heutzutage benutzt, das ist so einfach, dass es meistens von alleine passiert. Das heißt, bei neuen Anwendungen ist das an sich kein Problem. Und auch Scripting heutzutage ist nicht mehr das, also eine neue Anwendung, wenn die gescriptet werden sollte, meistens ist es kein Problem. Es sind immer die älteren Anwendungen, wo oder, und das ist der, und auch für dich jetzt die Antwort, Hansel, oder es sind Komponenten, die ein bisschen mehr machen können, als nur eine Liste anzuzeigen. Wie zum Beispiel in unserer CRM-Software, die wir verkaufen, in den Contact Manager, die Trefferliste, die Gridliste, zeigt mehr als nur die Treffer. Ich kann da sehr viel anderes machen. Und das kann ich nicht mit einer Standardkomponente von Microsoft oder wir haben, also wir benutzen selbst Microsoft Foundation Classes in C++. Deswegen, die klassischen Steuerelemente barrierefrei zu gestalten, ist eine Kleinigkeit. Aber den Rest richtig barrierefrei zu gestalten, ist gar nicht so trivial. Und deswegen ist auch, ne, muss ich auch sagen, unsere Anwendung so stark, weil es barrierefrei in diesen Bereichen schon bietet, wo die meisten anderen Software das nicht anbieten, weil es ist nicht so gegeben, ohne weiteres. Und ja, meine, es hängt sehr stark ab, welche Klasse man verwendet. Ich meine, wenn man Java verwendet oder wenn man Microsoft oder Delphi oder Qt oder wie auch immer, sind sehr, sehr viele Unterschiede. Aber ich kann verstehen, warum bestimmte Software sagt, nee, das können wir nicht barrierefrei gestalten, weil das würde bedeuten, den kompletten Code zu ändern.
So, ja. Das ist ja auch ein... Oh, Entschuldigung.
Mach
ich. Ja. Ich wollte auch nur sagen, das ist ja auch ein Riesenfeld. Ich habe mal so ein Seminar mir angeschaut, was das eigentlich für verschiedene Gruppen bedeutet. Und es kann ja auch sogar sein, dass das, was für jemanden, der blind ist, für barrierefrei gut wäre, sich dann im Zweifel aber für jemanden, der gehörlos ist, schon wieder irgendwie schlecht ausnimmt. Das heißt, oh,
nicht
wenn
nur,
man...
Na, nicht nur das, Rena, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber zum Beispiel gerade eben, ne, as we speak sozusagen, sehen wir, ist mein Team gerade dabei, die Software, also unser CRM-Software, also Contact Manager oder DL-Verein und so weiter und so fort, einen dunklen Modus zu geben. Also, dass man das vergrößern kann, hatten wir schon immer, aber nur teilweise. Dass es irgendwie ein bisschen schöner aussieht, hatten wir auch so nach und nach aufgebaut. Also wir haben unsere Software erst barrierefrei gemacht und dann darüber nachgedacht, oh, Aussehende sollten auch irgendwie gut damit arbeiten. Ne? Und es ist jetzt gerade, wir kämpfen in Anführungszeichen eher damit, eine barrierefreie Software tatsächlich so zu gestalten, dass die Anforderungen von sehenden Personen auch entspricht.
Oder sehbehindert.
Ja,
tatsächlich aus der Behinderten, aber auch von sehenden Personen. Und ich sage es bewusst aus sehenden und nicht sehr behinderten Personen, weil in die Richtung haben wir uns schon bewegt seit längerer Zeit mit Vergrößerung, mit verschiedenen Farben und alles Mögliche. Aber jetzt nicht in der Form, so vielleicht für eine sehende Person, die nur mit der Maus arbeitet, zu gestalten. Und deswegen, ja, man darf es nicht einfach sagen, okay, die Entwickler haben keine Lust oder wie auch immer. Es sind halt leider, vor allem wenn es Komponenten sind, die sehr kraftvoll sind, wie zum Beispiel C++. C++ wird für immer eine Sprache bleiben, die da sein wird. Also die wird nicht weg, also ich hoffe mal, also ne, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass die nicht weggehen wird. Die hat so krasse Möglichkeiten der Entwicklung und halt diese Komponenten sind was Visuelles, also Alleine das jetzt in einer Anwendung, die in C++ gemacht ist, du kannst nicht einfach einen Dark-Modus einbauen. Wir müssen jetzt wirklich jeden einzelnen Fenster, Steuerelement, jede Kleinigkeit so selbst programmieren, damit es so schwarz, anstatt schwarz auf weiß, weiß auf schwarz ist. Und da sieht man
das denn. Das finde ich total spannend, diesen Fall, weil der gibt euch da eine Riesenmühe. Das werdet ihr mit Sicherheit schon getestet haben, aber ich meine, es gibt ja auch den Dark-Modus, den man einfach systemweit einstellt, aber der taucht ja,
der greift nicht. Der greift nicht.
Der taucht rein, nicht.
Weil okay. Die, also sag mal so, es gibt sogenannte Themes, die man verwenden kann in C++. Es gibt so einen schönen Dark-Mode-Theme für Office 2007. Also das ist so die neueste Komponente, die Microsoft Foundation Classes anbietet. Und das ist das dunkelste überhaupt, was es möglich ist. Also es ist einfach nicht möglich, auch wenn mir ChatGPT manchmal mich anlügt und sagt, es ist möglich. Es ist nicht möglich, dass man da von alleine das umstellt. Deswegen mussten wir das machen. Also es ist schon fast fertig. Das werden wir in Januar releasen. Das sieht auch, finde ich, ganz schön aus. Also sehr entspannt. Also auch für die Augen. Aber ja, damit muss man als Programmierer schon kämpfen. Deswegen habe ich schon Verständnis für solchen Fällen, also vor allem, wenn die Anwendung, ne, ich habe da vorhin was erwähnt, eine Software, die einzige ist, wenn die solche Komponenten benutzt, die irgendwie, naja, ein bisschen kompliziertere Workflows darstellt, dann kann ich das verstehen. Wenn die nur klassische Steuerelemente hat, dann habe ich kein Verständnis dafür. Mhm. Weil da eine zum Beispiel Tastaturreihenfolge, da einfach mal das ganze Fenster anzuklicken und eine Reihenfolge zu geben, das kostet die 10 Sekunden als Programmierer. Und ich habe so viele Anwendungen, wo das gar nicht gesetzt wurde, die Tastatur, die Tabulator-Reihenfolge. Also bei sowas bin ich ganz, ganz hart, wo ich sage, nein, ja. Leute, es kostet euch nicht mal eine Woche, die ganze Anwendung tabbar, also navigierbar zu machen. Warum macht ihr das nicht? Warum müssen wir das skripten?
Ja, das ist bei der Entwicklung, also sag mal, du hast ein Blatt Papier und als Programmierer setzt du da jetzt drei Eingabefelder und dann ein Jahr später entwickelst du noch was, da kommt noch ein Schalter dazu und dann kommen noch ein paar Eingabefelder und. Und die Entwicklungsumgebung setzt den Tab-Index automatisch. Also das geht einfach nach der Reihenfolge, in der du die Steuerelemente da eingefügt hast. Und was der Alex meint, die Steuerelemente müssen ja in der Reihenfolge sein, die der Anwendung, also der Art entspricht, wie man diese Anwendung benutzen will. Und was hier passiert, es wird praktisch einfach, das ist so wie wenn du, sag mal, du lieferst irgendwo was an, sag mal, du sollst irgendwohin 20 Stühle liefern und schmeißt die einfach in den Raum rein. Ja gut, dann sind die da, ne? Aber worauf es ankommt, die Stühle so anzuordnen, wie sie nachher wirklich benutzt werden. Also um das jetzt in ein Bild zu bringen. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Und also ich finde das Gespräch, also auch Alex, dass du das jetzt so ein bisschen differenziert hast. Also Standard-Sachen einzugeben, dass da eben, wenn da Vorname steht, Eingabefeld, du kommst ins Eingabefeld und er sagt Vorname. Dass das funktionieren soll, sagst du, ist super einfach. Bei etwas komplexeren Steuerelementen kannst du verstehen, dass das nicht unbedingt so einfach umgesetzt werden kann. Rena, du wolltest?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Fall ja wirklich zeigt, wie schwer es sein kann, wirklich allen Zielgruppen auch gerecht zu werden. Ja, auch wirklich nicht nur denen mit Handicap, sondern einfach auch den anderen, also der Mehrheit im Grunde so. Und das ist schon echt spannend, das auch dann im Hinterkopf zu behalten, wenn man wirklich auch als Endanwender sich auch des Öfteren und auch wirklich mal bewusst des Öfteren oder auch vielleicht gerechtfertigt aufregt, dass man dann aber vielleicht auch darauf ein bisschen gucken muss, was die denn alles beachten müssen, wenn sie sowas halt wirklich barrierefrei umsetzen sollen und dass das dann von heute auf morgen nicht unbedingt immer geht. Aber ich würde mich auch freuen, wenn das auch ein bisschen mehr Beachtung findet, auch wenn man mal irgendwie vielleicht auch privat mal irgendwas nutzen möchte und dann nicht 1000 Jahre suchen muss, bis man eine andere Software-Alternative findet, die dann vielleicht einigermaßen geht, ohne dass sie einer umsetzt und skriptet und ähnliches.
Vielleicht noch als kleines Beispiel, damit man auch ein bisschen das auch von der anderen Seite aus sieht. Die Menüleiste, ne? Die Menüleiste, wenn eine klassische Menüleiste, ich rede weiterhin von C++, aber das ist, diese Menüleiste werden Sie wahrscheinlich in so vielen Anwendungen schon gesehen haben. Die ist sehr gut barrierefrei. Ich gehe da rein und höre Datei und höre alle Menüpunkte. Ich höre alles, was ich hören möchte, ohne irgendwas zu machen. Die hat einen riesen Nachteil. Die kann man nicht vergrößern. Die kann man einfach, das ist unmöglich, die Menüleiste, die in dieser klassischen Form, die so gut mit der Sprachausgabe barrierefrei ist, kann man nicht vergrößern. Das heißt, wir müssen jetzt Alternativen finden für jemanden, der sehr behindert ist, der gerne noch nicht vielleicht mit einem Zoom-Text oder Fusion arbeiten möchte, sondern einfach nur die Anwendung ein bisschen vergrößern, eine Alternative dafür. Also das ist jetzt für mich ein perfektes Beispiel, warum manchmal als Firma sogar wir doch sagen müssen, ja, wir haben an sich erstmal die Zielgruppe der Blinden gehabt, der blinden Menschen, weil das war uns wichtig. Und dann haben wir uns vielleicht mal so nach den anderen geschaut. Also ich sage nicht, dass es korrekt ist. Ich sage nur, dass es einfach unser Weg bis jetzt war. Und wir sind jetzt ein bisschen bewusster, dass wir das doch ein bisschen inklusiver auch, was das angeht, arbeiten müssen. Das ist auch so okay. Aber es war auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung erstmal für uns.
Ja. Ich glaube, dass das ganz tolle Beispiele sind. Ich lerne auch gerade ganz viel dazu. Danke euch an euch alle und Alex vor allen Dingen. Weil diese pauschalen Sätze, die man so im Kopf hat, die sind dann doch gar nicht so falsch. Also dieses Kaufsoftware auch von der grünen Wiese, klar, ist natürlich einfacher, weil du hast es in der Hand, ne? Und wenn du irgendwie alte Software von 1800, so alt muss ja nicht sein, von 2000.
Mach 1700.
Ja. Das ist ja wie ein Haus. Also, das ist halt was anderes, als wenn du ein Familienhaus, das kannst du schön mit Rampen und barrierefrei und berollbar machen, aber bau mal eine Ritterburg um, ne? Das ist halt dann, so schwierig. Ja. Das kann auch jeder, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass das der Schlüssel zu all dem, weil wir haben jetzt viel über Blinde geredet und das fällt einem bei digitaler Barrierefreiheit halt auch immer ein. Wir haben aber noch 8 andere Zielgruppen, also zumindest ist das in dieser Ehrennung so definiert. Und jetzt haben wir gerade Beispiele dafür gehabt, wo sich die Dinge ausschließen, aber auch zu dem Bereich der nicht behinderten Menschen, sie ergänzen sich auch oder sie machen Software auch für alle gut. Und der Schlüssel, glaube ich, ist für alles, und das ist natürlich total komplex, weil Software-Menschen haben ja sowieso schon genug zu tun und es gibt so wenige davon, die es gut machen, also die es richtig gut machen, ist halt auch diese Beteiligungsfrage. Ne? Also du willst ja eigentlich, dann kommen natürlich die UX-Designer dazu und sagen, ja, das machen wir schon irgendwie, aber dann machst du vielleicht Fokusgruppen mit verschiedenen, wenn du jetzt sagst, ich entwickle meine Software auf der grünen Wiese und die soll barrierefrei sein und sie soll auch gut verständlich sein und dann musst du auch, ne, dann lädst du verschiedene Behinderungsgruppen ein oder lädst vielleicht auch ältere Menschen ein oder Menschen, die kein Deutsch können oder ich weiß nicht wen, Menschen, die gerade erst ihren Digitalführerschein gemacht haben und ganz neu dabei sind und ne. Du musst ja irgendwann auch einen Cut machen. Du kannst das nicht allen recht irgendwie machen. Und ich glaube, das ist das Problem bei Softwareentwicklung, würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist halt immer das Schwierige. Ne? Du sollst alle beteiligen. Machst du auch. Und dann musst du aber irgendwann ja auch aus einem partizipativen Prozess in der Entscheidung kommen und sagen, okay, bleib bei der Menüleiste. Die ist dann halt nur ein bisschen vergrößerbar. Ist dann leider so, ne? Oder, keine Ahnung, das ist so ein Beispiel.
Ich meine, es gibt, den Weg, den wir nehmen. Und der ist natürlich, finden wir schon, der schwierigste, aber an sich am Ende des Tages der beste Weg ist, das einstellbar zu machen. Dann bauen wir halt jetzt gerade die Möglichkeit, dass du einstellen kannst. Willst du die klassische Menüleiste haben? Genau. Oder die neuere Menüleiste, die halt den Dark-Modus unterstützt, die halt vergrößerten Schrift unterstützt. Und dann kannst du das einstellen und fertig.
Genau, es ist halt eine Lösung. Kostet natürlich erstmal Geld und Aufwand in den Tage und Fleiß und Schweiß. Ne? Aber wenn der Markt jetzt so wäre, dass man sagt, guck mal, das ist nicht nur für die sehbehinderten Menschen gut, sondern du kannst das im Alltag, also ich meine, die häufigste, da kann man ja in die Unfallstatistiken oder in die Rentenversicherung gucken. Rücken ist ein Riesenthema. So. Und dann kommen da Ärzte vorbei, also bauen da andere Bildschirme auf, wo ich denke, ja, kann man machen. Ihr könnt auch 3 neue ergonomische Stühle kaufen, alles schick. Ihr könnt auch einen Schreibtisch drum runterfahren, ist auch gut. Aber warum kümmert ihr euch eigentlich nicht um die Zoom-Einstellung eurer Software? Das wäre doch mal das Erste, ne? Und dann ist vielleicht so eine große Behörde, wenn du dann der einzige Anbieter auf dem Markt bist und sagst, guck mal, ich habe auch so einen Modus, nennen wir ihn mal irgendwie Modus für ältere und sehr eingeschränkte Menschen, dann kaufst du die vielleicht eher. Nur dieser Business Case, der ist noch zu klein, der ist noch nicht so ganz da leider. Und das wäre halt toll, wenn der Markt an sich das erkennen würde, also zu BFSG zurück, ne, und sagen würde, ey, das lohnt sich für uns. Und zwar egal, ob wir ein Riesentanker sind oder die kleine Softwarebude, die jetzt die Hotel-Management-Software XY herstellt. Ja. Da will die EU ja auch hin, aber der Weg ist halt total steinig und der dauert nervig lang.
Michael, wir haben diesen Weg im Jahr 2004 angefangen. Und zwar die Firma Baum, die hatte ein Datenbanksystem, das hieß Vision. Und das funktionierte unter DOS damals so gut wie F&A und wie AskSam und so. Das war einfach super bedienbar. Dann kam die Windows-Zeit und wir haben dann angefangen, also unsere Fachanwendungen zu entwickeln, weil wir es einfach leid waren, immer zu skripten und zu sehen, wie die Skripts halt wieder wegbrechen. Und das Grundkonzept, und ich sage das jetzt auch einfach ein bisschen, um wirklich also Werbung für uns in Ansatz zu machen, aber auch, um ein Beispiel zu geben, dass die Sachen nicht nur schlecht laufen, sondern dass es richtig, richtig tolle Beispiele gibt. Und zwar unsere Fachanwendungen. Die heißen ja DL-Verein für Vereinsverwaltung, DL-Kontaktmanager, so für Firmen und Projektmanagement und so weiter und DL-ETB für Vermittlungsplätze wie in Krankenhäusern, Universitäten und auch in Behörden. Und diese Anwendungen haben unterschiedliche Namen, aber es ist immer die gleiche Technik, weil wir haben damals, als wir entschieden haben, sowas zu machen, haben wir gesagt, wir machen kein Programm, sondern wir bauen ein Programm, mit dem du Programme machen kannst, also eine sogenannte Entwicklungsumgebung. Und alles, was du mit unserer Entwicklungsumgebung machst, ist barrierefrei. Und ich will kurz das Beispiel Verein bringen. Wir starten ja mittlerweile etliche Landesblindenvereine aus, bei denen viele Menschen arbeiten, zum Beispiel den BVN Hannover, wo über ganz Niedersachsen verteilt Menschen arbeiten, die sich in die Zentrale einwählen. Und früher, also zum Beispiel Hamburg haben wir auch ausgestattet und ich kann mich erinnern, früher war es so, in Hamburg arbeiteten in der Verwaltung nur Sehende. Warum? Weil nur Sehende konnten mit den Kontoauszügen umgehen. Und dann irgendwann hat der Heiko Kuhnert die Geschäftsleitung übernommen. Wir kamen mit unserem Produkt DL-Verein rein und wir haben auch geworben, dass du mit DL-Verein alles machen kannst als Blinder. Also alle relevanten Geschäftsprozesse, sprich Adressen eintragen, Mitglieder eintragen, Abos verwalten, Beträge einziehen. Das funktioniert über die Bank, also das System, DL-Verein übergibt die Daten an die Bank. Die Sachen werden prozessiert und wenn irgendwas nicht klappt, landet das letzten Endes im DL-Verein. Das heißt, ein blinder Anwender kann bis auf die Kontoauszugsebene runter, weil normalerweise, sagen wir mal, wenn von 2000 Mitgliedern die Beiträge eingezogen werden, dann ordnet DL-Verein die Zahlungen auch automatisch den Mitgliedern zu. Das muss nicht händisch gemacht werden. Sowas wurde ja früher alles händisch gemacht. Das ist automatisiert. Aber wenn jetzt irgendein Einzug nicht geklappt hat, zum Beispiel irgendwas stimmt nicht, Bankleitzahl, was der Geier, dann kann ein blinder Mensch bis auf die Kontoauszugebene runter und kann sehen, okay, daran hing's und kann dann eben mit den Leuten Kontakt aufnehmen und das Ganze fixen. Das gleiche Terminverwaltung bis hin zu Fundraising. Und es wird mit dem System in etlichen Bundesländern gearbeitet und das funktioniert. Und das hat auch nicht alles von Anfang an funktioniert, weil wir mussten ja auch diese ganzen, also auch die speziellen Anforderungen, die dann von Sehbehinderten kamen. Also ich erinnere mich im Kölner Bereich, irgendwo im Telefoniebereich war dann eine Dame, die sagte, hey, könnt ihr das Eingabefeld größer machen? Also wenn ich nach einer Person suche, dass ich da nicht immer mit Zoom-Text die Vergrößerungsstufe hin und her schalten muss. Und so fing das an, dass wir dann gesagt haben, ja gut, wenn dann ein Eingabefeld kommt, dann kann man in der Software definieren, ja, das ist halt dann größer, ne? Das sind jetzt alles noch Standardfelder, also der Screenreader hat sowieso richtig vorgelesen, aber wir haben die Möglichkeit eingebaut, dass man die Größe definieren kann. Und das hat sich so über die Zeit entwickelt. Jetzt gibt's aber dort auch so spezielle Funktionen für Blinde. Also wenn du meinetwegen so eine Trefferliste hast und da geht's dann so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen wie Excel. Du hast eine Trefferliste, kannst aber nach rechts und links gehen. Dann musst du ja, sag mal, wenn du links hast du vielleicht Vorname, Nachname und in der achten Spalte hast du dann irgendwie Eintrittsdatum oder so, dann kannst du in unseren Systemen zum Beispiel mit dem Cursor nach unten gehen und wenn du in die achte Spalte willst, drückst du 8 und bist in der achten Spalte. Das geht ruckizucki. Das sind lauter so Funktionen, die wir halt reingebaut haben, um blinde Menschen in die Lage zu versetzen, einfach viel, viel schneller zu arbeiten als mit Standardsoftware. Und das funktioniert und das sind sehr positive Beispiele. Und wir sind sehr daran interessiert, halt mit Softwareentwicklungsfirmen generell Verbindung aufzunehmen, um einfach von denen, also um denen zu sagen, was wir gemacht haben und die zu motivieren, auch ähnlich zu programmieren und gleichzeitig auch uns mit denen auszutauschen, um zu hören, wo deren Probleme sind. Weil es gibt halt wirklich, es gibt viele Entwicklungsumgebungen und ja, ich denke, Kommunikation ist da alles.
Die können, ja, auf jeden Fall, die können ja auch von euch dann, denke ich, lernen. Also die müssen ja dann, natürlich können sie auch eure Entwicklungsumgebung einkaufen, ne? Aber sie können ja, selbst wenn sie das jetzt nicht wollen, euch ein Mandat geben, dass ihr die beratet, wie halt ihre Fachanwendung Y ähnliche Funktionen einbauen kann. Ne? Also wenn wir jetzt mal zu der Hotellerie zurückgehen, zu der Frau, die da arbeitet, dann könnte ja, wenn da jetzt Offenheit wäre bei diesem Softwareanbieter, könnte der ja von euch lernen. So. Weil das Rad muss man, klar, ich meine, das ist Konkurrenz und das ist Marktwirtschaft und jeder hat sein Betriebsgeheimnis und alles gut, aber im Endeffekt musst du das Rad ja immer nicht wieder neu erfinden. Und vor allen Dingen diese Skripte oder diese Brücken, das sind ja alles, also eigentlich sind es alles sogenannte angemessene Vorkehrungen im Sinne des Gesetzes. Ne? Kommen wir jetzt mal nachgucken, was das bedeutet, angemessene Vorkehrungen. Gibt es auch gerade eine Riesendiskussion im BGG. Aber angemessene Vorkehrungen jetzt aus Rechtssicht der Perspektive ist immer nur so eine Krücke oder Brücke oder wie man es nennen will, bis dann wirklich alles einigermaßen barrierefrei ist. Ne? Und da investiert der Staat allerdings durch die gerade von der oder von euch skizzierte Skripte oder die ganzen Verfahren, die da laufen, ganz, ganz viel Geld rein. Ne? Das ist auch dann ja auch eine Art Anreiz. Natürlich verändert sich dann das nicht, wenn du als Staat nicht irgendwann hingehst und sagst, okay, wir müssen mal schauen, dass es halt mehr barrierefreie Software von der Stange gibt. Das ist ja eigentlich das Ziel.
Ja, das ist das, wo wir hinwollen. Weil wir kriegen da mitten. Ja, mach du, Alex.
Ja, nee, ich wollte nur in Anbetracht der Uhrzeit sagen, das ist vielleicht doch so als sehr guter Schlussidee. Tatsächlich ist letztendlich das, worauf wir die Jahrzehnten in diese Richtung haben jetzt intern gearbeitet. Das ist die Nachricht, die wir, oder ich persönlich oder wer auch immer von uns zu irgendwelchen Vorstellungsgesprächen gegangen ist, wir immer diese Information weitergegeben haben. Also das startet bei der Erstellung von PDF-Dateien in ein Unternehmen, egal ob das jetzt, welche Art von Unternehmen das ist, wo alleine die Information, ach, wir können PDF-Dateien barrierefrei gestalten, nicht mal im Raum stand als existierend. Deswegen, ich finde, es ist auch unsere Pflicht, das auch entsprechend so weiterzugeben, dass es andere Wege gibt, dass es teilweise diese Wege günstiger sind, aber nicht nur nachhaltiger, sondern manchmal sogar günstiger sind, weil wenn man summiert, wahrscheinlich was für einen, nehmen wir mal wieder Teorg, was da die Skripte im Jahr kosten, sind wahrscheinlich, also dem Staat, sicherlich ist das teurer, als dass die Software vielleicht mal umgestaltet wird. Aber gut, das ist jetzt nur eine reine Spekulation natürlich. Aber ich denke, das ist jetzt vielleicht die Hauptmessage von diesem Teilhabeforum, dass es andere Wege gibt, dass sie in Einführungszeichen bestimmte Rechte haben. Also manchmal geht's, manchmal wird es ein bisschen stolperiger weiterhin geben, und sein, aber die Richtung ist schon mal gut. Diese Richtung haben wir, hoffe ich mal, Hans, auch irgendwie in irgendeiner Form mitgestaltet, ne, durch die Art und Weise, wie wir unsere Projekte dann machen, dass wir sagen, ne, wir haben keine Lust zu skripten, sondern wir haben Lust, vielleicht mal eine universelle Lösung zu kreieren, wie das X-Tab. Deswegen, vielleicht lassen wir das jetzt mal so in dieser Form als Abschluss des Jahres und dann hoffen mal, dass wir im nächsten Jahr noch weitere solche Sachen dann haben werden, solche Erlebnisse.
Alex, wenn ich das kurz aufgreifen darf, wir haben ja zum Beispiel Fälle, Universitätsklinikum Tübingen, wo früher ein blinder Mensch gearbeitet hat. Die haben dann später 12 Lizenzen von unserem ETB gekauft. Da arbeiten jetzt alle mit, weil die ITler haben einfach festgestellt, was für ein Potenzial in der Software steckt, wie viel Zeit man sparen kann, also auch gerade so bei der Datenorganisation und so weiter. Und das ist bei etlichen. Das ist jetzt nicht nur beim Universitätsklinikum. Das heißt also, wir haben da vor vielen Jahren irgendwann eine Lösung verkauft für einen blinden Menschen. Und dann kamen die ITler und sagten, hey, können wir das haben? Das spart uns Zeit. Und das ist unser Ansatz, den fahren wir. Und wir sind zwar eine kleine Firma, aber ich denke, wir haben da einiges bewegt und haben große Lust, auch mit anderen, auch mit Mitbewerbern da zusammenzuarbeiten, um diese Sache weiterzubringen.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für die, dass du mitgemacht hast.
Na, danke, hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja, da könnte man sich stundenlang drüber austauschen, war super interessant.
Ja. Ja. Auch wenn das Glück auch von meiner Seite.
Alles Gute, schöne Weihnachten.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.
Das BFIT veröffentlicht seit Ende 2025 den monatlichen Podcast Unlimited Digital für alle. Hier könnt ihr Michael regelmäßig hören. Schaut mal vorbei. Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Angaben ohne Gewähr.
Oh yeah.
www.dlinfo.de